Das, was ihr hier gerade hört, das ist das Rauschen der Nordsee am Strand von Westerland. Ich bin hier gerade auf Sylt, mache noch so einen kleinen Abendspaziergang. Es ist echt richtig schön. Wir haben einen strahlend blauen Himmel und es ist zwar gleich schon 7 Uhr, aber es ist noch richtig sonnig. Hat auch noch richtig Power, die Sonne. Es ist aber auch sehr windig, also mir zotteln hier die Haare durchs Gesicht. Darüber freuen sich aber die Kitesurfer. Die kann ich von hier auch ganz gut beobachten. Ja, die Möwen kreisen über mir und es ist einfach irgendwie so eine schöne, entspannte Situation. Und ich dachte, der perfekte Moment, um für euch hier das Intro meiner Podcast-Folge einzusprechen. Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Schlendern und Reisen. Deinem Podcast mit praktischen Tipps und Inspirationen rund um das Thema Reisen. Vielleicht bist du heute zum ersten Mal dabei, dann stelle ich mich noch kurz vor. Ich bin Kira, ich bin, wie du hörst, Podcasterin, aber auch TV-Journalistin und vor allem leidenschaftliche Reisende. Und wisst ihr was? Diese Folge ist ein richtiges First für mich, denn ich habe vorab noch nie eine Podcast-Folge zu einer deutschen Reisedestination gemacht. Habe ich mich irgendwie nie so richtig dran getraut. Ich weiß auch nicht. Ich habe immer das Gefühl, die meisten, die zuhören, leben ja selbst in Deutschland. Und was soll ich denn da irgendwie noch erzählen? Kennt ihr euch wahrscheinlich besser aus als ich selbst. Aber jetzt sind wir hier irgendwie ganz spontan auf Sylt gelandet. Also wir sind auf Überraschungsbesuch. Und genauso spontan entsteht jetzt hier gerade die Folge. Und es hat ja auch so viele Vorteile. Ist mir gerade mal so aufgefallen. Also ich kann mich ja jetzt hier quasi mit Einheimischen unterhalten. Und die sprechen die gleiche Sprache wie ich. Deswegen werde ich morgen mal versuchen, an so ein paar Interviews zu kommen. Also einfach mal Leute anquatschen, fragen, ob die hier leben und ob sie Lust haben, kurz mit mir zu sprechen. Also ich glaube, die Touri-Quote ist auch relativ hoch, deswegen könnte das gar nicht so einfach werden. Aber ich versuch's. Für euch mache ich alles. Okay, ich beende jetzt mal meine Runde und freue mich einfach, dass ihr dabei seid. Ja, viel Spaß bei meiner ersten Folge aus Deutschland. Viel Spaß auf Sylt. So, kleiner Zeitsprung. Ich sitze mittlerweile wieder in Berlin vor meinem Mikro an meinem Wohnzimmertisch, habe aber für die ganze Folge über noch Originaltöne aus Sylt. Die werde ich ganz elegant einbinden. Und ich habe gerade mal so spaßeshalber ChatGPT gefragt, du, erzähl mal, wofür steht Sylt denn so? Was ist typisch Sylt? Und ich lese euch das mal vor. Durchaus aufschlussreich. Also, Nacktbaden, Ferieninsel der deutschen High Society, Austern und Champagner, Rotes Cliff, Reddächer, Strandkörbe, Kitesurfen, noch so ein paar andere Punkte und den letzten Punkt, den finde ich großartig, Hundekot und High Heels, beides sieht man auf Sylt öfter als erwartet, manchmal auch gleichzeitig. Ja, und ihr merkt es wahrscheinlich schon, der rote Faden, der sich durch die Ergebnisse zieht, ist dieses typische Sylt-Klischee, also böse ausgedrückt, dieses Schickimicki-Image der Insel, die Insel der Reichen und Schönen und so weiter. Das lasse ich jetzt erstmal unkommentiert, da werde ich später noch genauer drauf eingehen. Bevor wir diesen Teil beenden, noch ein letztes ChatGPT-Ergebnis, was zu genau diesem Thema passt. Und zwar der Song Westerland von den Ärzten. Ich kann euch den jetzt leider nicht vorspielen, aber ich gehe mal davon aus, die meisten von euch kennen ihn eh. Wenn ihr ihn gerade nicht im Kopf habt, hört ihn euch gerne nochmal an. Westerland von den Ärzten und dann kommt gerne wieder. Okay, also in der Zusammenfassung geht es ja irgendwie auch um dieses Luxus-Image der Insel, alles mit so einem ironischen Unterton. Fahr in Urlaub singt irgendwie davon, wie er am Wannsee in Berlin sitzt, aber große Sehnsucht nach Westerland auf Sylt hat. Und mich hat einfach mal interessiert, was ist die Story dahinter, warum haben die einen Song über Sylt gemacht? Und da habe ich rausgefunden, dass der Song ursprünglich von der Ferieninsel Helgoland handelte. Also auf den ersten Demos heißt es wohl auch noch Helgoland und hat man im Nachhinein aber das Ganze in Sylt umgewandelt. Wieso? Na, da ist man sich im Netz nicht ganz so einig. Also es ist immer sehr vage formuliert. Man vermutet aber, das hat was mit dem Abschiedskonzert vor der Auflösung der Band auf Sylt zu tun. Da fand dieses Konzert statt. Und klar, da will man natürlich auch einen Sylt-Song im Gepäck haben. Und ich stelle mir gerade die Frage, glaubt ihr, der Song wäre so erfolgreich gewesen, wenn man da Helgoland besungen hätte? Hat Helgoland irgendwas, an dem man sich reiben kann? Nee, ist eher so eine ganz normale, bodenständige Insel. Ja, da passt Sylt natürlich besser so in diesem Punk-Style, sich dann auch so ein bisschen über die wohlhabenden Urlauber und Urlauberinnen lustig zu machen. Gut. Eine Sache noch. Ich habe mir auch den Wikipedia-Artikel zum Song durchgelesen. Ja, der hat einen eigenen Wikipedia-Artikel. Und da gibt es einen Satz, der ist so großartig, den kann ich euch nicht vorenthalten. Also da wird vorher so ein bisschen beschrieben, dieses Konzert fand im neuen Kurhaus in Westerland statt, wie passend. Und da wurde wohl auch der Inhaber des Hotels interviewt, in dem die Band untergebracht war. Und der sagte, Zitat, Das waren ganz liebe Jungs. Die kamen teilweise mit ihren Müttern angereist. Lediglich habe sich Farin Urlaub geweigert, bei McDonald's den Ghetto-Blaster leiser zu stellen. Was ist das für eine Info? Und warum hat die es in den Wikipedia-Artikel geschafft? Ich werde es nicht rausfinden. Wir machen mal weiter.
Nächster Halt, Westerland auf Sylt.
Westerland.
Diese Zugfahrt endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen.
Sehr geehrte Fahrgäste, wir verabschieden uns nun von Ihnen.
Ihr hört's, wir sind mit der Bahn nach Sylt gekommen. Und zwar von Berlin nach Hamburg, einmal umsteigen in Altona und dann zack, weiter nach Westerland. Und die Bahn fährt das letzte Stück über den sogenannten Hindenburgdamm. Das ist so ein schmaler Damm, der quasi das Festland und die Insel miteinander verbindet. Da gibt's auch ausschließlich Bahngleise drauf. Also ihr könnt jetzt mit der Personenbahn kommen oder mit dem Autozug. Macht vielleicht Sinn, wenn man das Auto vor Ort dabei haben möchte. Und das ist auch nur ein recht kurzes Stück, aber das ist irgendwie schön. Also du hast rechts und links Wasser und es gibt einem so ein bisschen das Gefühl, dass man so mit dem Verlassen des Festlands über diesen Damm dann so als Transformationsort das Alltags-Ich verlässt und jetzt als Urlaubs-Ich in Westerland ankommt. Ist alles ein bisschen hochgegriffen, aber so vom Gefühl. Irgendwie man verlässt das eine und kehrt jetzt in den Urlaubsmodus. So hat sich's angefühlt. Und ich weiß nicht, ob euch das eben bei der Bahndurchsage aufgefallen ist. Da gibt es nämlich eine Besonderheit. In Teilen von Schleswig-Holstein, aber auch eben auf Sylt, werden alle Orte immer in zwei Sprachen durchgesagt. In Deutsch und Friesisch. Ich habe versucht, immer dann, wenn die Bahndurchsage kam, auf Record zu klicken. Das ist mir mal besser, mal schlechter gelungen. Ich schneide euch jetzt mal so ein paar friesische Bahndurchsagen aneinander. Kleiner Zusatz, da brabbeln jetzt natürlich auch immer noch Leute dazwischen. Ihr müsst wirklich ganz genau hinhören. Und das Friesische wird immer von einer anderen Stimme eingesprochen, die auch irgendwie etwas leiser ist. Ja, schlechte Quali, egal. Ihr habt mal einen kleinen Eindruck. Los geht's.
Westerland auf Sylt.
Westerland.
Bredstedt.
Breist.
Warum ist das so? Weil Friesisch neben Deutsch die zweite Amtssprache auf Sylt ist. Es gibt jetzt allgemein zum Friesischen 9 verschiedene Dialekte, die teilweise so unterschiedlich klingen, dass die Leute sich untereinander nicht verständigen können. Der Dialekt auf Sylt, also das Sylter Friesisch, das heißt Söllring. Und ich muss sagen, ich habe mich in meinem ganzen Leben zuvor noch nie mit Friesisch auseinandergesetzt. Das ist aber ganz spannend. Ich habe jetzt auf bubble.de etwas gelesen, was euch vielleicht auch interessieren könnte. Also Bubble, diese Sprachenlern-App. Da steht, das Friesische ist der lebende Verwandte des Englischen mit einer lexikalischen Ähnlichkeit von 80%. Es gibt sogar ein Sprichwort, das diese Ähnlichkeit unterstreicht. Das hört sich in beiden Sprachen nämlich fast identisch an. Also wird fast identisch ausgesprochen. Ich versuche das hier mal. Butter, bread and green cheese is good English and good Friesian. Also Butterbrot und grüner Käse ist gutes Englisch und gutes Friesisch. Ja, das war mir nicht bewusst, dass Friesisch und Englisch so ähnlich sind. Schade, hätte ich gerne vorher gewusst, dann hätte ich mal versucht, genauer zuzuhören, weil das würde ja nahelegen, dass man dann vielleicht doch ein bisschen was versteht. Wobei, wenn sich nicht mal die einzelnen Dialekte untereinander verstehen, dann ja, ist es vielleicht ein bisschen vermessen zu glauben, ich hätte da auch nur ein Wort verstanden. Gut. So, jetzt folgen ein paar allgemeine Infos zur Insel. Das mache ich ja immer ganz gerne, damit wir einmal alle auf dem gleichen Stand sind. Also, aktuell leben ungefähr 15.000 Menschen auf Sylt. Die meisten davon in Westerland. Das ist der größte Ort dort, der fast so ein bisschen städtisch wirkt, würde ich sagen. Und der Gruß zu jeder Tageszeit ist ein schlichtes Moin. Okay, ja. Sylt ist die größte nordfriesische Insel und die nördlichste deutsche Insel. Wobei der südliche Teil vor der Nordseeküste Schleswig-Holsteins liegt und der nördliche Teil vor der Nordseeküste Dänemarks. Außerdem ist auffällig, dass Sylt so eine ganz langgezogene Form hat. Also Sylt ist 38 Kilometer lang und viele sagen, es sieht irgendwie ein bisschen aus wie ein Seepferdchen. Und durch diese langgezogene Form hast du aber die Besonderheit, dass du wirklich nur 2 Seiten hast. Also man spricht auch immer von der Westseite oder der Ostseite und die sind halt komplett unterschiedlich. Ich fasse euch das mal ganz kurz zusammen. Also so wie ich das mitbekommen habe, ist die Westseite schon so die, ja nicht Hauptseite, aber so die ein bisschen prominentere Seite. Das ist die zur offenen Nordsee raus. Es ist dort windiger, rauer, du hast dort Wellengang, wird auch die Strandseite genannt und ist übrigens auch die Seite, auf der ich zu Beginn im Intro spazieren gegangen bin. Du hast Dünenlandschaften, Steilküsten, wunderschöne Sonnenuntergänge. Wir sind auch zweimal in den Genuss gekommen. Es ist ein Surfer-Hotspot. Du hast da auch diese sehr bekannten Szene-Restaurants und Strandbars, also Stichwort Sansibar, Beachhouse, Strandoase und so weiter. Aber du hast da eben auch Sturmfluten, immer mal wieder und dadurch eben auch ständige Erosion. Das heißt, das ist die Seite, die auch permanent Land verliert. Im Vergleich dazu ist jetzt die Ostseite, die zum Festland ausgerichtet ist, schon wesentlich ruhiger. Aber nicht unspektakulärer. Also du hast da das Wattenmeer und den Schlick. Und ich meine, das Wattenmeer ist UNESCO-Weltkulturerbe. Das ist jetzt hier nicht zu unterschlagen. Du hast viel flacheres Wasser, weniger Wind, dafür aber Seehundbänke. Da kann man Ausflüge hinmachen. Du hast Vogelschutzgebiete, Naturreservate. Und es ist insgesamt einfach viel untouristischer. Ich glaube, das kann man schon so sagen. Also wenn ihr es ruhiger wollt, dann ist das auf jeden Fall eure Seite. Und was ich jetzt noch gelesen habe, Stichwort Strand, das war mir gar nicht so klar. Man kann von Sylt aus Schweinswale beobachten. Im Sommer. Die kommen dann mit ihren Jungtieren, halten sich sogar in Küstennähe auf. Bei ruhigem Wetter, wenn jetzt die Wellen nicht so hoch sind, kann man die vom Strand aus beobachten. Also da muss man nicht immer irgendwie nach Norwegen oder irgendwie, weiß nicht, Südafrika oder so reisen, um das erleben zu können. Das geht auch bei uns in Deutschland. War mir nicht klar. So, jetzt muss ich mal kurz hier auf meinen Zettel gucken. Eine spannende Info habe ich noch. Die höchste Erhebung auf Sylt ist die sogenannte Uwe-Düne. Da kann man auch drauf klettern. Da gibt es so mit Holz so einen Weg. Also es ist ganz entspannt. Und jetzt ratet mal, wie hoch die ist. 52,5 Meter. Ja, das ist doch mal gar nicht so hoch. Und abschließend noch, es gibt auf Sylt insgesamt 12 kleine Ortschaften, die oft auch so ganz idyllisch eingebettet in der Dünenlandschaft liegen. List, Rantum, Kaitum, Kampen, Wenningstedt, Hörnum, Morsum, Tinnum. Kleiner Einschub. Falls du gerade über deine Spotify-App hörst, scroll in der Folge doch mal so ein bisschen runter. Da habe ich wieder eine kleine Umfrage für euch erstellt. Mach gerne mit. Ich bin total daran interessiert, was deine Meinung zu dem Thema ist. Oder du kommentierst, das kann man ja auch mittlerweile unter den Folgen. So oder so, ich freue mich darüber. Vielen lieben Dank. Und jetzt geht die Folge weiter. Unsere Ferienwohnung, die lag jetzt im Herzen von Westerland. Hab's ja schon ein paar Mal erwähnt, das ist der größte Ort, der eher so ein bisschen wie eine Kleinstadt wirkt. Hat auch eine relativ große eigene Shoppingstraße, wohingegen die anderen Orte immer eher wie so kleine Dörfer wirken, wo es dann eben auch so ein paar Geschäfte gibt. Naja, von unserer Wohnung war man jedenfalls innerhalb von 5 Minuten auf dieser Haupt-Shoppingstraße. Deswegen lagen auch in unserer Straße selbst schon so ein paar Geschäfte. Und als ich da so lang bummelte, habe ich eine Beobachtung gemacht und kurz danach eine Tonaufnahme für euch. Ich laufe hier gerade so ein bisschen durch die Gegend. Das ist eine kleine Wohnsiedlung, die aber auch so ein paar Geschäfte hat. Und es ist einfach so unverkennbar, dass man hier auf Sylt ist, weil alles ist Sylt gebrandet. Also egal, ob das jetzt kleine Cafés, Restaurants sind, alle haben dann unter ihrem Namen auf jeden Fall nochmal stehen. Auf Sylt oder in Sylt oder einfach nur Sylt. Und ganz viele Logos haben den Umriss der Insel integriert. Oder auf den Autos ist mir aufgefallen, auf den einheimischen Nummernschildern. Sieht man bei der Halterung des Nummernschildes häufig auch nochmal irgendwie Autohaus XY Sylt. Hier sehe ich gerade Elektrobau Sylt neben mir. Und jetzt bin ich hier bei so einem Fahrradverleih. Da steht natürlich auch vor der Tür, willkommen auf Sylt. Ja, da ist auf jeden Fall eine ordentliche Portion Lokalpatriotismus am Start. Aber das will man doch auch, wenn man da Urlaub macht, oder? Man will doch regelmäßig daran erinnert werden, wo man eigentlich ist. Gibt einem jedes Mal vielleicht ein schönes Gefühl. Ich würde es wahrscheinlich genauso machen, wenn ich mein Business da hätte. War auf jeden Fall eine Beobachtung. Ich habe noch eine zweite Beobachtung gemacht. Also ich dachte, ich erzähle euch jetzt einfach mal so ein bisschen, was wir da die ganze Zeit erlebt haben. Direkt am ersten Tag haben wir es zweimal gesehen. Und zwar, ich vermute, es waren vielleicht Touris, wie einem Touri das Fischbrötchen geklaut wurde. Aus der Hand von einer Möwe. Das zweite Mal sogar einem kleinen Kind, was danach natürlich geschrien hat wie am Spieß. Verständlicherweise. So Möwen sind auch riesig, ne? Ich glaube, da hat man vielleicht auch ein bisschen Angst im ersten Moment. Ja, ist aber auf jeden Fall ein Klassiker. Haben wir dann die Tage danach auch immer mal wieder beobachtet. Schön ist es nicht. Da muss man aufpassen. Ansonsten würde ich mal behaupten, gibt es so die eine Urlaubshauptaktivität auf Sylt, die da ist Radfahren. Durch die Länge von 38 Kilometern kann man Sylt prima komplett per Rad erkunden. Also ihr braucht definitiv kein Auto, könnt einfach mit dem Zug ankommen und euch dann einfach sofort ein Fahrrad leihen. Wir haben das an 2 Tagen gemacht. Und da wir ja in Westerland untergekommen sind und Westerland wirklich ungefähr in der Mitte liegt, war das optimal, weil wir dann den einen Tag in die eine Richtung und den anderen Tag in die andere Richtung gefahren sind. Und weil ich von euch jetzt schon häufiger als Feedback bekommen habe, ich soll doch mal ein bisschen mehr über die Preise sprechen, mache ich das jetzt auch. Wir haben uns am ersten Tag ein normales Fahrrad ausgeliehen, das hat 11 Euro pro Person pro Tag gekostet. Und am zweiten Tag ein E-Bike, das hat 25 Euro pro Person pro Tag gekostet. Und ja, das ist mehr als doppelt so teuer, hat sich aber schon gelohnt. Also wir waren am ersten Tag wirklich todesfertig, als wir abends nach Hause kamen, weil du halt immer wieder permanent gegen diesen Wind fahren musst. Und am zweiten Tag dann mit dem E-Bike war das wirklich eine deutliche Entlastung. Also gerade wenn ihr schon wisst, es ist ein windiger Tag, würde ich euch empfehlen, ein E-Bike zu nehmen. Da habt ihr einfach mehr von euch, von eurem Körper und könnt auch ein bisschen mehr sehen, weil ihr mehr Power habt. Und das macht schon echt Spaß. Also es ist super unkompliziert, von Ort zu Ort zu fahren. Oft fährt man irgendwie nur so 10 Minuten, dann ist man schon wieder im nächsten Ort. Teilweise führen die Radwege mitten durch die Dünenlandschaften. Das ist wunderschön. Das ist ganz entspannt. Also wirklich, man float da so richtig durch. Manchmal fährst du über Felder, manchmal direkt an der Straße. Da würde ich euch empfehlen, alternativ durch die Wohnsiedlungen daneben zu fahren. Dann checkt man auch so ein bisschen, wie die Leute wohnen. Haben wir natürlich gemacht und dabei ist die folgende Tonaufnahme entstanden. So, wir machen hier heute eine kleine Fahrradtour. Es ist super windig. Ich habe ja gerade schon versucht, für die Aufnahme irgendwie einen windgeschützten Ort zu finden und fahren halt echt so die einzelnen Orte ab. Wir sind jetzt das erste Mal von Westerland nach Keitum gefahren. Keitum ist ja bekannt für die schönen alten, redgedeckten Häuser. Also die hat man schon überall auf Sylt, aber da eben ganz besonders. Und es ist schön, es stehen auch immer so Jahreszahlen dran, wann die Häuser gebaut wurden. Und unsere kleine Challenge ist es gerade, das älteste Haus zu finden. Wir haben gerade irgendwie schon was mit 1600 vorne entdeckt. Genau. Ja, und was eben so typisch Sylt ist, sind diese Steinmauern, die überall sind. Also statt so richtig geziegelter Mauern gibt es diese Mauern, die einfach nur aus aufgeschichteten Steinen bestehen. Ich glaube, die sind tatsächlich auch ohne Beton gebaut, sondern nur mit Erde aufeinander geschichtet. Jo! Ich habe euch jetzt mal hier noch so ein paar Zusatzinfos zu den Reetdächern rausgesucht. Falls ihr die gar nicht so vor Augen habt, googelt die gerne mal. Das sind ja diese mit gebündeltem Schilfrohr bedeckten Dächer. Und die sieht man auf Sylt überall. Ich habe gelesen, im Jahr 1828 waren tatsächlich alle Häuser auf Sylt mit Reet gedeckt. Und Reet ist tatsächlich eine der allerersten Bedachungsmaterialien, die es überhaupt so gab. Es ist also ein sehr altes Handwerk, was eben bis heute ausgeübt wird. Und Reet hat super isolierende Eigenschaften, im Sommer kühlend, im Winter wärmend und bei guter Pflege hält so ein Dach 35 Jahre. Und was ich richtig verrückt fand, ich bin hier, glaube ich, gerade in so ein kleines Reetdach-Rabbit-Hole gefallen, vielleicht findet ihr es auch ultra langweilig. Es gibt mittlerweile künstliche Reetdächer, die sehen aus wie Schilfrohr, es ist aber irgendwie ein ja, künstlich hergestelltes Material, was offenbar oder angeblich einige Vorteile hat. Es ist schwer entflammbar, deswegen auch günstiger in der Versicherung. Es entfallen zudem alle strengen Regularien und Vorschriften, die man bei Reetdächern so erfüllen muss, damit man das überhaupt nutzen darf, dieses Bedachungsmaterial. Und was ich irgendwie ein bisschen lustig finde, man kann die in 2 unterschiedlichen Farbtönen bestellen. Das eine sieht aus wie frisch gedeckt und das ist irgendwie 30 Jahre lang ein frisch gedecktes Dach optisch. Und das zweite sieht so aus wie seit 25 Jahren drauf, also schon so ein bisschen abgerockt und schmutzig. Ja, klingt auf jeden Fall unkomplizierter, vielleicht setzt es sich ja durch. Kleiner Teaser, ich habe tatsächlich Leute gefunden, die auf Sylt leben und die Lust hatten, mit mir zu quatschen. Das gibt's gleich. Die haben mir tatsächlich auch erlaubt, dass ich ihre Stimmen aufzeichnen darf. Also ihr bekommt die Original-O-Töne von mir. Vorher müssen wir aber nochmal über ein anderes Thema reden. Und zwar, wusstet ihr, dass die teuerste Wohngegend Deutschlands auf Sylt liegt? Und zwar in dem Ort Kampen. Ich bin mir sicher, selbst wenn ihr noch nie auf Sylt wart, Kampen, habt ihr bestimmt schon mal gehört, ist so der, weiß ich nicht, Promi-Ort oder der wohlhabendste Ort auf Sylt. Also ja, da sitzt das Geld auf jeden Fall. Und die teuerste Wohngegend befindet sich eben dort und auch die teuerste Wohnstraße Deutschlands. Moment, ich habe mir eine Zahl notiert. Immobilien kosten hier angeblich laut Internet 35.000 Euro pro Quadratmeter. Gut, wir waren jetzt immer noch mit dem Fahrrad unterwegs, sind zufällig durch Kampen gekommen. Es lag auf unserer Strecke und dachten uns, Mensch, dann machen wir doch mal einen kleinen Abstecher in den Hobokenweg. Ist doch mal ganz spannend zu sehen, wie die teuerste Wohnstraße Deutschlands aussieht. Wir hatten wirklich gar keine Vorstellung, was uns da erwarten könnte. Ja, und die Realität ist ein bisschen ernüchternd. Also du hast da, wie kann ich das erklären, die gleichen Reetdachhäuser wie auch fast überall sonst wo auf Sylt, nur in dreimal so groß, auf Grundstücken, die viermal so groß sind wie die anderen großen Grundstücke. Also es wirkte auf uns einfach wahnsinnig überdimensioniert. Und wir haben uns ein paar Mal die Frage gestellt, was will denn eine einzelne Familie mit so viel Platz? Und was auffällig war, ich habe irgendwie den Eindruck gehabt, die Gärten werden gar nicht so richtig genutzt. Also es waren sehr große Gärten, in denen aber sehr wenig passierte, außer Rasen. Ich weiß nicht, vielleicht liegt das auch irgendwie an der Bodenbeschaffenheit, dass man da gar nicht so gut Sachen anpflanzen kann. Wie auch immer, darf auch einfach jeder seinen Garten benutzen und pflanzen oder auch nicht bepflanzen, wie er möchte. Was wiederum aber ganz schön war, da diese Straße in unmittelbarer Meernähe liegt, hast du von vielen Grundstücken, und die Straße liegt so ein bisschen im Hang, direkt Meerblick. Das ist natürlich ein Traum, ne? Das kann ich auch nicht leugnen. Naja, das führt mich jetzt allerdings zu einem Punkt, den ich auch schon im Intro angesprochen habe. Dass Sylt dieses Image der Reichen, der High Society, der Upper Class hat. Und ich habe mir wirklich im Vorfeld so ein bisschen den Kopf zerbrochen, wie ich das jetzt ansprechen kann, ohne diese Insel jetzt als Ganzes so irgendwie schlecht zu reden, weil Sylt ist ja auch nicht nur so, es ist ja nur ein Teil von Sylt. Aber mit diesem Teil habe ich halt irgendwie ein Problem. Ich sag's euch, wie es ist. Ich finde das faszinierend. Ich gucke mir das auch gerne an und ich finde es spannend, mal in so einen Hobokenweg zu fahren. Und ich finde es auch spannend, mal eine Sansibar zu erleben, da einfach mal hinzufahren, zu gucken, wie ist das denn eigentlich so da? Und das eher so ein bisschen als, weiß ich nicht, Bildungsreise zu sehen, um meinen Horizont zu erweitern. Aber das schafft, und das ist ganz jetzt nur meine Perspektive, und wer das anders sieht, das ist genauso in Ordnung, schafft für mich einfach überhaupt keine Wohlfühlatmosphäre. Das ist überhaupt keine Umgebung, in der ich gerne sein möchte. Ich fühle mich da ganz oft irgendwie so wie so eine Beobachterin von außen drauf, aber niemals als ein Teil dessen. Und ganz ehrlich, das ist ja auch so gewollt, ne? Wenn die Preise so hoch sind, dass sich das einfach ein bestimmter Teil, ein Großteil der Gesellschaft nicht mehr leisten kann, dann ist das einfach extrem ausschließend und extrem exklusiv und ganz wenig divers. Und du hast halt irgendwann auch nur noch die gleiche Art von Mensch dort, sehr, sehr wohlhabend. Und es ist halt überhaupt nicht im Sinne einer bunt durchgemischten Gesellschaft. Und versteht mich nicht falsch, ich gehe auch mal gerne teuer essen, klar. Aber wenn du dann eben ganze Orte hast, wie beispielsweise Kampen, die nur darauf ausgelegt sind, da wirklich die absolute Upper Class anzulocken, dann finde ich das jetzt mal, gelinde gesagt, einfach lame. So, und jetzt endlich, schon dreimal angeteasert, komme ich zu den Gesprächen mit den Menschen, die dort leben. Bei denen war das nämlich auch ein ganz großes Ding. Das habe ich immer wieder rausgehört, dass das als eine Art Negativspirale empfunden wird. Also die Preise sind schon sehr hoch auf Sylt. Das wiederum lockt sehr wohlhabende Menschen an. Die treiben die Preise weiterhin nach oben. Das hat zur Folge, dass sich ja ganz Normalverdiener, nenne ich sie mal, keine Wohnung mehr leisten können. Die Insel also verlassen müssen, woanders hinziehen. Ja, und das macht es ja dann noch weniger durchgemischt. Also das ganze System, ja, stabilisiert sich in sich selbst. So, wir hören jetzt einfach mal in das erste Interview rein, was ich geführt habe. Und zwar mit Klaus, den habe ich an der Strandpromenade aufgegabelt. Schon ein bisschen älter und auf Sylt geboren. Darf ich mal fragen, wo genau sind Sie geboren?
Hier in Westerland.
Okay. Und inwiefern hat sich das Leben hier verändert in den letzten Jahren?
Naja, das Ganze drumherum. Egal wo hier auf der Insel, es gibt nur noch Apartments.
Ja. Okay.
Und der Sylter Bürger selber, der hat damals damit angefangen, diese Vermietung zu machen, aus seinem Schlafzimmer raus. Und naja, ich möchte hier im Sommer nicht mehr wohnen. Vorsaison, Nachsaison, alles okay, aber wenn ich unten am Strand spazieren gehen kann, ist das wunderbar.
Und warum kann man das im Sommer nicht mehr?
Zu viele Leute und das ist, geht nicht mehr. Das ist, also, aber das ist wahrscheinlich in jedem Ferienort so.
Okay. Und was ist als Sylter jetzt Ihr Lieblingsort auf Sylt?
Der Strand.
Ja, grundsätzlich?
Ja.
Ein Geheimtipp, was muss man erlebt haben, wenn man nach Sylt kommt, vielleicht etwas, was viele Leute gar nicht so auf dem Schirm haben?
Kupferkanne.
Was ist in das? Kampen.
Das ist ein alter Bunker gewesen früher. Und da sind nach dem Krieg die Flüchtlinge untergebracht worden, danach eine Diskothek und jetzt ist es ein Kaffee.
Okay, das ist ja sehr durchmischt, was da alles schon passiert ist.
Ja, ja, es ist, kann man zum Wattenmeer rausgucken, muss man haben. Und wie gesagt, die Wasserkante, die muss man haben. Sonst alles andere braucht man nicht.
Dankeschön. Ja, als Kontrast dazu hören wir uns jetzt mal ein ganz anderes Interview an. Ich habe einfach mal so drei Jungs, junge Männer angequatscht. Die saßen da ganz entspannt auf einer Bank und die waren sehr gesprächsbereit. Alle drei ebenfalls gebürtige Sylter.
Was sagtest du gerade?
Es wird immer weniger mit den Syltern.
Inwiefern?
Ja, es ist schwierig, Wohnungen zu finden, auf jeden Fall für uns. Weil es gibt mehr Ferienwohnungen als für heimische Leute.
Wie alt seid ihr?
Wir sind gerade Mitte 20,
ja.
Ach krass, und ihr findet einfach keine Wohnungen hier, oder wie?
Nee, ich habe das Glück gerade, aber das war jetzt auch nur reiner Zufall.
Sehr schwierig.
Viele in unserem Alter schaffen es halt nicht, hier eine Wohnung zu finden. Deswegen gehen auch leider viele weg.
Echt? Und deswegen ziehen Leute von der Insel?
Ja, viele nach Hamburg oder so, ne?
Ja. Viele arbeiten hier und dann dürfen sie hier nicht wohnen oder können sie hier nicht wohnen. Und das ist halt eine Schwierigkeit für uns, für Zürcher.
Wie seht ihr denn allgemein dann so den Tourismus? Wahrscheinlich gar nicht so positiv, oder?
Eigentlich schon tatsächlich. Ich profitiere natürlich, weil ich immer Gastro bin.
Ah, okay.
Ich freue mich natürlich über jedes Gesicht. Ist halt nur natürlich, sage ich mal, für die jüngere Generation halt nicht so viel, was einem anspricht auf der Insel.
Ja, zum Beispiel früher gab es hier noch eine Shisha-Bar und solche Sachen. Ja.
Bowling und das gibt es auch nicht mehr, ne? Wo das heißt, die jüngere Generation sich entspannen kann. Ja, schade eigentlich. Ne?
Hat er so ein schickes Image, ne?
Ja, ja, genau. Perfekt, das trifft es genau.
Ja. Aber fühlt man sich irgendwie als junger Mensch manchmal auch so ein bisschen abgeschieden, weil es halt eine Insel ist?
Ja, immer mehr, gerade weil auch so viele Sachen weggehen, ne? Sowas gerade wie Bowling und so weiter und so fort. Irgendwann sitzt man dann hier nur noch so rum und dann kommt man dann irgendwie auch nicht mehr so ganz raus oder kann sich irgendwie nicht ganz anders beschäftigen, so, ne?
Gibt's dann auch ein paar Sachen, die einfach großartig an Sylt sind, was ihr liebt?
Ja,
oder?
Die Landschaft halt, ne?
Natürlich so, an sich die Insel, ne? Das Meer, die Luft.
Ja, man kann mal den Kopf ausschalten, wenn man einfach an den Strand will. Ist perfekt.
Genau.
Habt ihr noch irgendwie so ein Insider-Wissen, was nur Menschen, die auf Sylt leben, wissen? Oder irgendwie was spannend ist über Sylt?
Hier viel zu wenig Fahrradwege. Ist auch ein Riesenproblem, finde ich.
Und viele kommen ja mit dem Fahrrad, ne?
Ja, oder leihen sich Fahrräder, fahren Jahrzehnte kein Fahrrad und meinen dann hier ein E-Bike zu leihen und können eigentlich gar kein Fahrrad mehr fahren.
Okay.
Das ist schon echt verrückt, was hier manchmal rumfährt.
Also merke, wenn ihr den Syltern was Gutes tun wollt, dann übt ihr vorher nochmal eine Runde Fahrradfahren, bevor ihr euch dort dreht ausleiht. Okay, ich habe noch eine dritte Person, die ich euch gerne kurz vorstellen würde. Da kann ich euch jetzt aber keinen Sound vorspielen, denn wir haben E-Mails geschrieben. Ja, irgendwie ganz erfrischend anders. Ich bin in eine kleine Galerie gelaufen und habe den Galeristen gefragt, ob er Lust hätte, mir ein paar Fragen zu beantworten. Der war super nett und auch interessiert, hatte aber gerade keine Zeit und bat mich dann, ihn doch per E-Mail zu kontaktieren. Und so hatten wir einen sehr gepflegten E-Mail-Austausch. Und ich werde es jetzt auf einen Aspekt reduzieren. Er hat mir nämlich eine Sache gesagt, die ich so vorher noch nicht gehört habe und die ich spannend fand. Er meinte, dass die Auswirkungen des Klimawandels auf Sylt eben sehr deutlich würden, insofern als dass der Süden eben immer heißer wird und ganz viele Leute sich nach nördlicheren Reisezielen sehnen und Sylt eben ein nördlicheres Reiseziel ist und in den letzten Jahren ein deutlicher Anstieg an Touristen und Touristinnen zu bemerken sei. Das hat vielleicht auch andere Gründe, aber ich fand zumindest diese Denkweise total interessant. Hatte ich, glaube ich, auch schon mal in einer meiner ersten Folgen als großes Thema, Süden versus Norden, urlaubstechnisch. Ja, und wenn die kühleren Reiseziele beliebter werden, merkt das natürlich auch eine Nordseeinsel. Das ist ganz klar. So, ich sehe gerade, schon fast 30 Minuten. Zum Schluss würde ich aber gerne noch mal auf die Vegetation Sylts eingehen. Denn ich habe einige spannende Sachen gelesen, zum Beispiel, dass bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts Sylt eine fast baumlose Insel war und es dann gezielte Aufforstungs- und Anpflanzungsprogramme gab und dadurch eben kleinere Wälder entstanden sind. Und dass diese Wälder jetzt eben nicht ganz natürlich entstanden sind, sondern durch Menschenhand, das kann man teilweise erkennen. Also achtet mal drauf, die Bäume, die sind wie in Reih und Glied gepflanzt. Man sieht richtig, da hat sich einer Gedanken gemacht, irgendwie Abstand von 1-2 Metern eingehalten. Genau, kleiner Side-Fact. Und dann gibt es noch diese eine Pflanze, die begegnet euch auf Sylt überall. Vor allem, wenn ihr erstmal drauf achtet, seht ihr sie wirklich überall. In den Dünen findet ihr sie. Wir haben teilweise riesengroße Dünenstrecken gesehen, die waren komplett mit dieser Pflanze überzogen. Die Rede ist von der sogenannten Syltrose, die eigentlich den wesentlich unschickeren Namen Kartoffelrose trägt. Das ist ein Rosenbusch, der irgendwann im Laufe des Jahres pink blüht und große runde Hagebutten trägt. Ursprünglich kommt diese Rose übrigens aus Ostasien. Sie hat aber sehr widerstandsfähige Eigenschaften, vor allem in Bezug auf Wind und Salz. Und darum hat man sie im 20. Jahrhundert zur Befestigung von Dünen benutzt. Die wächst einfach super in Sand, schlägt da ihre Wurzeln und schützt dadurch ja, die Düne vor Erosion, vor Sandverlust. Jetzt kommt die Kehrseite. Diese Pflanze ist extrem invasiv, breitet sich sehr schnell und sehr unkontrolliert aus und verdrängt eben auch gerne heimische Pflanzenarten, wie zum Beispiel die Stranddistel oder Sanddorn. Und dadurch ist wirklich mittlerweile auf Sylt die Biodiversität in Gefahr. Ja, und deswegen wird sie mittlerweile von vielen Leuten eben auch sehr kritisch gesehen. Es gibt sogar mittlerweile schon gezielte Maßnahmen zur Bekämpfung der Syltrose. Und was ich spannend finde, wir haben total viele Gärten, Vorgärten, normale Gärten gesehen, in denen Leute diese Syltrose wirklich noch so als ja, Gartenpflanze gepflanzt haben. Ich habe mir irgendwie die Frage gestellt, ist das nicht problematisch, weil die verbreitet sich dadurch ja vielleicht noch mal mehr. Andererseits, wenn das das Einzige ist, was da wächst, ich weiß es auch nicht. Kleiner Randfact, also in Dänemark zum Beispiel ist diese Rose auch total weit verbreitet. Und das sieht man eben als großes Problem. Da ist mittlerweile der Verkauf dieser Pflanze verboten worden, um die heimische Flora zu schützen. Ja, weiß nicht, vielleicht passiert das in Sylt oder auf Sylt auch irgendwann mal. So, zum Schluss habe ich noch einen kleinen Tipp für euch, der ist eigentlich total trivial und ist jetzt wirklich kein Geheimtipp, aber so wunderschön. Sylt hat ja so tolle Sonnenuntergänge. Also ich war jetzt innerhalb der letzten 2 Jahre zweimal da mit dem letzten Besuch und habe es zweimal so erlebt, dass es so wunderschöne Sonnenuntergänge gab. Du hast ja diese wahnsinnig langgezogenen Strände und dann ist alles in einem gleißenden Rot, Orange, Pink auf einmal getaucht. Also ganz, ganz, ganz toll. Deswegen, es gibt ja auch viele Strandkörbe. Würde ich euch empfehlen, einfach mal abends den Picknickkorb zu packen oder den Rucksack, sich eine Flasche Wein mitzunehmen oder sich zu Hause einen Tee zu kochen und dann so ein kleines Strandpicknick zu machen und sich da den Sonnenuntergang anzugucken. Und dann fliegen da die Möwen über euch und ihr seht die Sonne über Meer untergehen. Und das ist doch schön. Das ist so simpel und so schön. Und das bringt mich zurück zum Anfang an den Strand. Ich habe noch eine letzte Tonaufnahme für euch. So, ich laufe jetzt hier gerade über so einen Holzsteg durch die Dünen nach Hause. Ihr Lieben, danke fürs Zuhören. Es hat richtig Spaß gemacht, dieses First hier über eine deutsche Reisedestination. Werde ich auf jeden Fall nochmal machen. Euch jetzt erstmal tausend Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Lust habt, besucht mich auch sehr gerne nochmal auf Instagram. Unter Schlendern und Reisen findet ihr mich da. Könnt ihr mir auch gerne immer Nachrichten schreiben. Ich finde es total schön, mit euch zu quatschen und euch kennenzulernen. Gut. Und jetzt freue ich mich erstmal aufs Abendessen. Hab jetzt auch gar nicht mehr so viel zu sagen. Also macht euch noch einen schönen Tag und bis nächste Woche.